ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Wenn man den Hallberg hier bei uns die geschlängelte Straße runterfährt, vor der letzten Kurve, bevor es vom Wald in die Stadt zurückgeht, da ist er begraben. Karl Friedrich von Stumm-Hallberg. Ein schlichtes Gusseisenkreuz erinnert dran, ob du kleiner Fuzzi oder großer Klops bist, alles endet 2 Meter tiefer. Stumm hat das Schloss hier oben bauen lassen, sein Gartenmeister hat viele Esskastanien pflanzen lassen, wegen der viele Sammler im Oktober hierher kommen und nicht in die Pfalz fahren müssen. Stumm war der große Boss für das Eisenwerk in Neunkirchen. Und vor 125 Jahren ist er gestorben. Karin Meyer erinnert an den mächtigen Industriechef.
Ich würde ihn schon unter die wichtigsten Saarländer, ich würde ihn nennen, weil er hat doch mit dem Imperium, was er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, was er aufgebaut hat, sehr viel im Saarland bewirkt.
Er war einer der wichtigsten und einflussreichsten Unternehmer seiner Zeit in Deutschland.
Ich selbst bin aus Neunkirchen, also Kreis Neunkirchen, und Stumm ist kein Unbekannter.
Ich bin sehr erstaunt darüber, was Stumm geleistet hat alles. Das überwältigt mich einfach.
Ich bin gebürtiger Neunkircher. Und es hat mich mal interessiert, was in meiner Heimat früher passiert ist, ne? Und wer der Herr Stumm eigentlich war.
125 Jahre nach dem Tod des Stahlbarons Karl Ferdinand von Stumm-Hallberg ein spannendes Unterfangen, eine Spurensuche und eine Zeitreise. Lotsinnen auf diesem Weg sind
Heike Lissmann-Kress,
Paulina Kress aus Neunkirchen.
Und wir haben heute eine Kostümführung.
Sie tritt als Hüttenarbeiter Alfred auf. Paulina schlüpft in die Rolle von Stumms jüngster Tochter Bertha und gibt die feine Dame.
Ich bin Bertha Hedwig, Freiin von Stumm-Hallberg.
Alfred und Bertha begleiten ihre Gäste als Zeitreisende. Sie kommen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals hatte Karl Ferdinand Stumm im Neunkircher Eisenwerk das Sagen. Als die ersten Hochöfen gebaut wurden, tausende Arbeitsplätze entstanden und aus dem kleinen Dorf Neunkirchen eine brummende Industriefläche wurde. Wir treffen uns zwischen Hochofen und Stummscher Reithalle in Neunkirchen. Heike Lissmann-Kress und Paulina Kress führen Gäste über das ehemalige Hüttengelände und die Neunkircher Innenstadt.
Ein riesiges Herrenhaus hat da gestanden und da haben die Stumms drin gewohnt. Und zu dem Herrenhaus hatte ganz großer Park gehört.
Eigentlich unvorstellbar, dass ein Unternehmer sich heute dafür entscheiden würde, quasi auf dem Werksgelände zu wohnen. Vermutlich war die technische Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie selbst für die Besitzer nicht absehbar. Zunächst hatte Karl Ferdinands Vater im Jahr 1831 das Puddelverfahren eingeführt. Es war ein erster Schritt der industriellen Revolution. Statt Holzkohle wurde Koks verwendet, um aus flüssigem Roheisen schmiedbaren Stahl herzustellen. Als 1880 das Thomas-Stahl-Verfahren in Neunkirchen eingeführt wurde, waren noch über 50 solcher Puddelöfen in Betrieb. Karl Ferdinand übernahm das Unternehmen mit rund 1000 Beschäftigten, berichtet der Stumm-Experte Klaus Friedrich. Auch er bietet Führungen zum Thema Stumm in Saarbrücken an. Bei dieser Mitarbeiterzahl blieb es nicht.
Ich glaube, in Hochzeiten Neunkirchen 4.000, aber ich habe mal gesehen, die Roheisenzahlen, also ein Roheisen in Neunkirchen wurde geschmolzen, 107.000 Tonnen und in Uecklingen 157.000 Tonnen, da war nochmal eine ganz große Belegschaft und in Dillingen und so weiter, da kommen schon einige tausend Leute zusammen.
Karl Ferdinand wurde Anteilseigner der Dillinger Hütte, bald Mehrheitseigner. Auch die Hallberger Hütte war Teil des Familienunternehmens, auch wenn der Standort mehrfach den Besitzer wechselte. Der Unternehmer baute auch neue Standorte auf. Ein Stahlwerk in Uecklingen entstand, damals Uecklingen in Elsaß-Lothringen. Über 8000 Mitarbeiter hatte das Unternehmen, als Karl Ferdinand starb. Die Stahlerzeugung vervielfachte sich, auch weil der Bedarf so groß war. Hergestellt wurden zum Beispiel Eisenbahnschienen, denn es war die Zeit des Eisenbahnbaus.
Aber interessant, er hat immer einen Blick gehabt für neueste Technik. Wie kann man die Produkte verbessern? Was macht die Konkurrenz vor allem ja auch? Man muss ja gucken, bleibt man auf dem neuesten Stand? Ist man mit den Preisen konkurrenzfähig?
Die Region Neunkirchen, Saarbrücken, Völklingen und Dillingen wurde zum Wirtschaftshotspot.
Aber dieser Mann war kein lokaler Industrieller. Er war einer der wichtigsten und einflussreichsten Unternehmen seiner Zeit in Deutschland, der auch in Interessenverbänden tätig ist, der sich eben auch für Reichspolitik einsetzte.
Die längste Zeit seines Lebens hat Karl Ferdinand Stumm in Neunkirchen gewohnt. Das Herrenhaus hat sein Vater gebaut, quasi auf das Hüttengelände. Alfred und Bertha können auch darüber berichten.
Ja, aber das Eisenwerk, das ist ja immer gräser war, ne? Das ist ja immer gräser war. Und dann hat das Herrenhaus nachher mitten im Eisenwerk gestanden.
Keine Gäste empfangen.
Ja.
Und unsere schönen Kleider aus Paris wurden ganz staubig.
Ja, es war halt laut und gestunken hat's halt auch, ne, Fräuleinche, gell?
Eine Erfolgsgeschichte. Und die Familie Stumm konnte sich nicht nur Kleider aus Paris für Bertha und ihre Schwestern leisten. Zum Herrenhaus gehörte ein Park mit Weiher und
eine Reithalle, einzig und allein für mich und meine Schwestern gedacht. Wir hatten dort Ponys und dort konnten wir reiten, wann immer wir wollten.
Karl Ferdinand Stumm hat vieles selbst gebaut und erwirtschaftet, aber er hatte auch gute Voraussetzungen. Er wurde in eine Unternehmerfamilie geboren und in die Zeit der Industrialisierung. Die Familie hatte da bereits seit über 200 Jahren sogenannte Hammerschmieden betrieben. Ein Erfolgsfaktor, über Generationen wurde das Wissen über das Eisenhüttengewerbe weitergegeben. Und es wurden Netzwerke geschaffen, zum Beispiel durch Heiratspolitik. Mehrfach wurden Ehen mit Mitgliedern der Familie Böcking geschlossen, ebenfalls Hüttenbesitzer und Politiker. Das brachte auch finanzielle Vorteile und Vermögen. Und das wurde jeweils an den ältesten Sohn vererbt. So konnte das Unternehmen wachsen. So war die Familie Stumm schon zu Zeiten von Karl Ferdinands Großvater ausgesprochen wohlhabend. Professor Gabriele Clemens von der Saar-Universität.
Die Stumms haben 1806 in Paris schon für 300.000 Francs Hüttenwerke und Schmelzöfen in Neunkirchen gekauft. In Paris von Napoleons Armeelieferanten. Der hat diese Hütten haben hier an der Saar, haben die vorher den Landesherren gehört. Die werden enteignet und die sind dann praktisch im staatlichen Besitz, aber die werden verkauft. Und vorher konnte man die Hütten immer nur pachten. 3, 6, 9 Jahre und da investiert man natürlich nicht so viel. In dem Moment, wo es Eigentum ist, was interessant. Und damals 300.000 bezahlen zu können, das ist eine Unsumme, das hat nichts mit 300.000 Franc vor 30 Jahren zu tun. Also ein Richter verdient 1.200 Franc im Jahr. Ein Präfekt verdient 8.000 Franc im Jahr. Dann muss man diese Summe mit 300.000 ganz anders werden, sieht aber, welch immense Summe das ist.
Mit 22 Jahren stieg Karl Ferdinand Stumm, ab 1888 von Stumm, ab 1891 von Stumm-Hallberg in die Geschäftsführung des Unternehmens ein. Geerbt hat er das Unternehmen bereits im Alter von 12 Jahren, nach dem frühen und tragischen Tod seines Vaters. Professor Gabriele Clemens von der Saar-Universität.
Also 12 ist ungewöhnlich früh, aber gerade in den Handelshäusern oder bei den Industriellen wurden die jungen Leute sehr früh eingebunden. Aber man wird dann angeleitet. Das Problem war ja, dass sein Vater verstorben ist. Und da muss er sehr früh Verantwortung übernehmen. Aber man versucht, diese großen Firmen mit Familienangehörigen, mit Söhnen und Schwiegersöhnen zu managen.
Genau so lief es in der Familie Stumm. Karl Ferdinand wurde trotzdem auf Schulen geschickt. Als künftiger Unternehmer hat er die bestmögliche Ausbildung bekommen. Er hat Staatswissenschaften studiert, Hüttenwesen und Jura und wurde auf seine Rolle vorbereitet. Karl Ferdinand stieg 1858 in die Geschäftsführung des Neunkircher Eisenwerks ein und machte sich schnell einen Namen. Er wurde bald König Stumm und Scheich von Sarabien genannt oder in Mundart
Schlacke Karl, weil er die Schlacke weiterverarbeitet hat. Zum Beispiel hat er Plasterstein draus gemacht. Die Lie halt noch verdellt in Neinkai herum, die sind unverwüstlich. Also, wie gesagt, der Schlacke Karl hat aus allem Geld gemacht.
Geld verdienen war wichtig für das Unternehmen, denn das Eisenwerk in Neunkirchen musste die ein oder andere Hürde nehmen, um erfolgreich zu bleiben. Die Produktion wuchs und wuchs. Also wurden mehr Koks, mehr Erz und mehr Mitarbeiter gebraucht. Aus dem Dorf Neunkirchen mit gut 3000 Einwohnern im Jahr 1850 wurde ein großes Dorf mit über 15.000 Menschen im Jahr 1880. Die Hüttenarbeiter brauchten Wohnungen oder zumindest einen Schlafplatz. So wie der Bergbau es vorgemacht hatte, entstanden nun auch für Hüttenarbeiter Schlafhäuser, später Hüttenhäuser. Die Hütte förderte den Hausbau und vergab für langjährige Mitarbeiter Kredite. Und weil die Industrie überall wuchs und Arbeitskräfte gefragt waren, hatten die Unternehmen ein Interesse daran, die Mitarbeiter zu halten und zu binden. Es gab günstiges Essen für die Mitarbeiter in der Menage, heute würde man Kantine sagen. Die Hütte richtete eine Kleinkinderschule ein, eine Hüttenschule und eine Haushaltsschule. Hüttenarbeiter Alfred schildert das so.
Das hat schon da geschafft, der Onkel hat da geschafft, der Cousin schafft da. Und so hat Generationen hier im Eisenwerk geschafft. Und das war immer lukrativ für die. Ach, wenn sie vielleicht vom Sturm ein bisschen ja, klein gehalten sind.
Klein gehalten, das heißt, Karl Ferdinand Stumm verlangte Gehorsam. Daher vielleicht der Beiname König Stumm. Nicht nur im Betrieb, sondern auch im Privatleben mussten die Mitarbeiter Regeln einhalten.
Man muss also auch beim Stumm, wenn man heiraten wollt, vorsprechen. Das hat aber auch einen Grund gehabt. Der Mann muss 24 Jahre alt sein, wenn er hat wollen heiraten. Und der Stumm hat dann gefragt, junger Mann, wo schaffst du, wie viel Geld verdienst du? Er wollte dort damit gewährleisten, dass er seine Familie ernähren kann.
Fürsorge oder Übergriff. Man könnte noch einen draufsetzen und erzählen, dass Stumm nicht nur die Heiratsfähigkeit des Mitarbeiters prüfte, sondern sich auch die zukünftige Ehefrau vorstellen ließ.
Und wenn der aber vorher schon mit dem Mädel was angefangen hat, ne? Und das war schwanger, das gab's gar nicht. Stumm Karl war Protestant, war sehr gläubig und hat dann von den Arbeiter und der Frau und dessen Familien verlangt, das Werk zu verlassen. Und die haben hier im Umkreis von 150 Kilometer keinen Job gekriegt, weil das alles Stummland war. Ne? Das ging von der Wallonie bis in Lothringen, Elsass. Der hat überall seine Finger drin gehabt, bis ins Rheinland.
Das war in der Kaiserzeit und vor 1871 im Deutschen Bund möglich, aber bereits umstritten. Stumm verlangte Gehorsam, bezeichnete seine Unternehmensführung als soldatisch. Patriarchalisch reichte ihm nicht aus. Trotzdem gab es in seinen Unternehmen keine Proteste. Auch als 1890 die Bergarbeiter in Streik gingen und ständige Arbeiterausschüsse gefordert wurden, blieb es ruhig in der Belegschaft. Der Historiker Fabian Trinkaus hat sich ausführlich mit der Situation der Hüttenarbeiter in der Region beschäftigt.
Sie müssen ja sehen, dass viele Arbeiter auf der Hütte keine schlecht situierte Situation als Arbeiter sozusagen hatten. Also zumindest, wenn sie längere Zeit im Betrieb waren, 5 Jahre war da die Grenze und sie wirklich auch dann in die Lage gekommen sind, diese sozialpolitischen Maßnahmen auch zu rezipieren und für sich in Anspruch zu nehmen, also betriebliche Krankenkasse beispielsweise, aber auch vielleicht, dass sie einen Baukredit bekamen oder eine Wohnung und so weiter und so fort, dass sie da eigentlich materiell ganz gut abgesichert waren, zumal das Saarebier ja im 19. Jahrhundert eine eher arme Region eigentlich war. Und auf der Hütte hatten sie zumindest mal die Gelegenheit, da eine gesicherte Stellung halt zu haben, einen gesicherten Arbeitsplatz.
Wer sich an die Vorgaben Stumms hielt, wurde unterstützt. Es gab einen Heiratsbonus, einen Unfallfonds für verunglückte Arbeitnehmer, es gab eine Werksbibliothek, an Feiertagen öffentliche Konzerte im Stummschen Park für die Belegschaft.
Das haben aber alle. Da muss man auch, darf man ihn auch nicht zu sehr auf den Sockel stellen. Willerer und Boch haben das genauso gemacht. Also wir haben jetzt eine sehr schöne Arbeit, ist hier entstanden zu der Familie von Heil in Worms, Lacklederfabrikanten, ähnlich mächtig, ähnlich reich, auch im Reichstag saß der auch neben von Stumm. Und auch er hat dasselbe an Wohltaten für seine Arbeiter. Also es war, wer so enorm reich war, oder auch bei Krupp in Essen, es war dasselbe, konnte sich dem nicht entziehen. Es wäre nicht möglich gewesen, nicht wohltätig zu sein.
Der hat die Leute so an sich und an das Werk gebunden. Zuckerbrot und Peitsche, genau, Fräulein Bertha.
Alfred und Bertha haben Humor. Fakt ist, wer sich an die Regeln hielt, hatte Vorteile. Ein Spaziergang durch den Stumm'schen Park am Wochenende, das dürfte aber erst nach dem Verbot der Sonntagsarbeit 1892 in Frage gekommen sein. Vorher wurde an 7 Tagen und in 12-Stunden-Schichten gearbeitet. Historiker Fabian Trinkaus.
Natürlich war das ein trotzdem, so würde ich es bezeichnen, ein eher spärliches Leben, wenn man das an heutigen Standards misst. Die Werkswohnungen, die waren für die damalige Zeit nicht schlecht ausgestattet, aber eben auch weit davon entfernt, dass man die irgendwo komfortabel leben konnte. Kleinere Äcker, Ställe, Geräteschuppen und so weiter und so fort. Das war vorhanden für die Nebenerwerbslandwirtschaft und darüber indirekt natürlich auch wiederum so eine Art sozial disziplinierende Komponente hatte. Also die Zeit, die man irgendwo auf einem kleinen Acker oder im Garten oder mit dem Vieh verbracht hat, die hat man eben weniger im Wirtshaus oder an ähnlichen Stellen verbracht. Auch das sind natürlich Gedankengänge, die da mitspielen.
Unternehmer wie Karl Ferdinand Stumm waren nicht nur im eigenen Betrieb sehr mächtig und machtbewusst. Er hatte Einfluss in der Wirtschaft des Kaiserreichs und in der Region. Er engagierte sich zunächst in der Kommunalpolitik, saß im Kreistag.
Unser Stumm-Karl, also unser Scheich von Sarabien, ne, hat ja Politik gemacht. Der war ja im Reichstag. Und dann haben die auch mehrere Wochen in Berlin zugebrungen. Das haben die natürlich auch fürstlich gewohnt.
Im Jahr 1867 war er Mitbegründer der Freikonservativen Partei und ging als Abgeordneter in den Reichstag.
Zum einen ist es das Wirtschaftliche, zum anderen ist er aber auch ein Politiker, der in Berlin sehr gute Kontakte zu Bismarck hatte, aber auch zum Kaiser, wo er dann auch Strippen gezogen hat. Er hat auch hier in der Politik eine große Rolle gespielt. Er hat den Wahlkreis St. Wendel-Ottweiler lange, lange gehalten. Also er hat sich auch in Berlin für saarländische Belange immer wieder eingesetzt. Natürlich auch mal zu seinem Gunsten, wenn er es durchsetzt, dass die Eisenzölle eingeführt werden, dann profitiert er auch davon. Aber das Saarland profitiert auch davon.
Historikerin Gabriele Clemens spricht große Dinge gelassen aus. Dazu muss man wissen, Politik war nicht für jedermann, Wahlrecht auch nicht. Es galt das Ständewahlrecht, heißt nicht, jede Stimme zählte gleich viel. Alfred und Bertha bringen es auf den Punkt.
Also Politik damals war nur für die Reiche.
Aber selbstverständlich, was haben die armen Leute denn damit schon zu tun?
Ja, also Reiche für Reiche haben Politik gemacht. Und der hat dann auch immer dafür plädiert, dass sein Leid da ein bisschen besser behandelt wird. Aber
kann
da war,
jeder Politik machen?
Jeder kann halt Politik machen.
Wirklich?
Ja, es ist wahr.
Und was forderte Karl Ferdinand Stumm als Abgeordneter? Schutzzölle für Stahl, bis heute ein Thema für die Stahlkocher. Kleiner Unterschied, im 19. Jahrhundert ging es um Schutzzölle für Stahl aus England. Das war tatsächlich sein erstes politisches Thema in Berlin. Ein klares Eigeninteresse aller Stahlunternehmen, denn die britische Stahlindustrie hatte Vorsprung und konnte preiswerter anbieten. Außerdem setzte er sich im Reichstag für den Eisenbahnbau und Kanalbau ein. Wiederum klares Eigeninteresse. Die Hütte in Neunkirchen brauchte mehr Eisenerz. Der Bau einer Eisenbahnlinie sollte helfen, Rohstoffe ins Werk zu bringen. Weil diese Verbindung lange fehlte, konnten bereits erworbene Erzfelder an der Lahn zunächst nicht genutzt werden. Professor Gabriele Clemens, Historikerin an der Saar-Universität.
Insgesamt ist ja das Kaiserreich eine Zeit, wo es auch Krisen gab, aber im Prinzip ist es eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, wie er nie vorher da gewesen ist.
Jahrelang gekämpft und gestritten hat Karl Ferdinand in sozialpolitischen Fragen. Er setzte sich zwar für eine Unfallversicherung oder Invalidenversicherung und auch für eine Alterssicherung ein. Im Gegensatz zu Bismarck sah er das aber als Aufgabe der Unternehmen an und wollte verhindern, dass der Staat mitredet. Vor allem war er gegen den Aufstieg der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften.
Es durfte keine Partei gegründet werden, keine Gewerkschaften, Ne? Also da war er strikt dagegen.
Wohlbemerkt, Karl Ferdinand Stumm war selbst Mitbegründer einer Partei. Seinen Mitarbeitern waren politische Aktivitäten aber verboten. Krankenkasse, Bibliothek, Hüttenhäuser, Kredit für den Hausbau, das alles sollte zwar dazu beitragen, die Lebenssituation der Beschäftigten zu verbessern. Gleichzeitig sollten die Wohlfahrtseinrichtungen die Arbeiter aber auch disziplinieren. Professor Gabriele Clemens von der Saar-Universität.
Ja, und es war natürlich auch eine Fürsorgepflicht für die Arbeiter, hat sich ja praktisch als deren Vater gesehen und die Arbeiter waren ja unmündigen Kinder und bei Wohlverhalten wurden sie dann belohnt.
Die Idee, dass Kapital und Arbeit Gegenpole waren, passte nicht in das Weltbild von Karl Ferdinand Stumm. Für ihn gehörte Kapital und Arbeit, Unternehmer und Arbeiter zusammen. Jeder musste für den anderen einstehen. Und dafür gab es weitreichende Vorgaben an die Belegschaft. Es reichte aus, die falsche Zeitung zu lesen oder in die falsche Gastwirtschaft zu gehen. Schon war man den Job los. Im Jahr 1877 gab es private Veränderungen im Hause Stumm. Der Hallberg stand zum Kauf. Und er sollte zum neuen Familiensitz werden, so Klaus Friedrich.
Stumm kommt praktisch zurück in seine Geburtsstadt. Vielleicht auch, weil die Gelegenheit günstig war. Der Hallberg stand eben zum Verkauf damals, er hat ihn erworben. Und dann in relativ kurzer Zeit ein prachtvolles Schloss sich bauen lassen von einem Star-Architekten seiner Zeit. Und ab sofort war da oben eben ein anderer, wie soll man sagen, da war eine Residenz eines Industriebarons.
Aber in Saarbrücken kam der Kauf nicht überall gut an. Die Bevölkerung verlor mit dem Hallberg ein Naherholungsgebiet, berichtet Uli Michels, der Gruppen über den historischen Hallberg führt.
Dort ist wild plakatiert worden und hat dann damit auch schon seinen Unmut kundgetan. Und dann auch, wie gesagt, schriftlich halt durch eine Unterschriftensammlung.
Historisch und ungewöhnlich für diese Zeit, sagt Uli Michels. 3 Jahre lang dauerte der Bau von Schloss Hallberg. 1880 zog die Familie ein. Bei einer Führung über den Hallberg kann man noch die Stummsche Kirche und die Zufahrt für Kutschen zum Hallberg sehen.
Die Hochherrschaftlichen, die Grafen und alles, was es da gab, das ist einfach sehr interessant.
Stumm ist kein Unbekannter und ich hätte nicht gedacht, dass der Herr Stumm hier so viel getan hat, war mir unbekannt und deswegen freut es mich, dass ich das heute alles erfahre.
Karl Ferdinand Stumm gehörte zur Spitze der Gesellschaft, als Industrieller, als Reichstagsabgeordneter. Wer es aber ganz an die Spitze schaffen wollte, brauchte einen Adelstitel, erklärt Professor Gabriele Clemens.
Es ist eine Frage, ob man zur Spitze der Gesellschaft gehören will. Die Bürgertumsforschung hat uns ein bisschen in den Weg geführt, dass das Bürgertum aufsteigt im 19. Jahrhundert und den Adel ablöst. Das stimmt im wirtschaftlichen Bereich vielleicht, aber was die gesellschaftliche Position anbelangt, ist im Kaiserreich der Adel ungeschlagen. Es ist die erste Gruppe, die auch dem Kaiser zugewandt ist, die zum Kaiser Zugang hat und das zählt. Und wenn man dazugehört im Kaiserreich, hat man es geschafft.
1888 verleiht der Kaiser Karl Ferdinand den Adelstitel Freiherr für seine Verdienste. Als Parlamentarier war Stumm Anhänger der Monarchie. Zum technikbegeisterten Kaiser Wilhelm II. Hatte er einen guten Draht.
Kinder, ich noch erinnere, wo der Kaiser Wilhelm da war.
Oh ja, das war so wunderschön.
Und dann haben die Leute gestanden, alle mit Fähnchen, ne, und haben
die Kinder haben im Chor gesungen. Ja.
Karl Ferdinand von Stumm-Hallberg war auf der Höhe seiner Macht und seines Reichtums. Bis 1901 blieb Karl Ferdinand Unternehmer und Politiker. Dann starb er im Alter von 65 Jahren. Er hinterließ ein Imperium ohne Nachfolger.
Wer gehen konnte, war hier vorbeidefiliert.
Beim Rundgang über den historischen Hallberg kann man noch heute am Grab von Karl Ferdinand von Stumm-Hallberg stehen. Hier sind auch seine Frau und sein Sohn bestattet, Uli Michels.
Es gibt so eine Sache, dass das Vorbeidefilieren etwa 3,5 Stunden gedauert hat. So groß war die Menschenmasse, die man dann hier vorbeigeschleust hat.
Er war für die damalige Zeit sehr modern mit den Sozialversicherungen, die er eingeführt hat. Da war er ein Visionär schon für die damalige Zeit. Man darf das nicht im heutigen Kontext sehen.
War schon interessant, ne? Das zu hören, muss man schon sagen. Ne?
Hans Stumm kenne ich, finde auch die Kapelle sehr schön. Habe auch dort schon den Hüttenweg mitgewandert, bin ich mitgewandert, ja.
Oh, also ich bin sehr erstaunt darüber, was Stumm geleistet hat alles.
125 Jahre nach dem Tod von Karl Ferdinand Stumm ist klar, er hat die Wirtschaftsstruktur der Region bis weit ins 20. Jahrhundert geprägt. Er war ein innovativer, moderner Unternehmer, der jede technische Entwicklung seiner Zeit aufgegriffen hat.
Ich würde ihn schon unter die wichtigsten Saarländer, ich würde ihn nennen, weil er hat doch mit dem Imperium, was er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, was er aufgebaut hat, sehr viel im Saarland bewirkt.
Einer, der im hohen Maß offen war für Neues und das erfolgreich umsetzen konnte. Von der Industrialisierung hat er profitiert und gleichzeitig war er ein Mann des Kaiserreichs. Er hat seine Mitarbeiter bevormundet, persönliche Freiheit als Gefahr eingeschätzt und massiv ins Privatleben eingegriffen.
Also ein Mann, der natürlich auch ökonomischen Erfolg haben wollte, für den aber dieses Herr-im-Haus-Prinzip eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat.
Karl Ferdinand von Stumm-Hallberg war ein machtbewusster, ein mächtiger und willensstarker Mann des 19. Jahrhunderts, der mehr wollte. Mehr Einfluss, mehr Erfolg, mehr Reichtum.
Streitbar, mächtig, unvergessen, Karl Ferdinand von Stumm-Hallberg. Das Feature von Karin Meyer können Sie nachhören auf sr3.de und überall, wo man nachhören kann.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.